The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 30. September.
Wir sind nicht im Krieg, aber wir leben auch nicht mehr im Frieden.
Das hat Bundeskanzler Friedrich Merz vor wenigen Tagen über die Sicherheitslage in Deutschland gesagt. Er hat die Bedrohungen aufgezählt. Sabotageakte, Drohnenüberflüge, Spionage. Und ohne den Namen Russlands als Verantwortlichen zu nennen, hat Merz Moskau gemeint. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 hat die Zahl solcher Attacken auf die kritische Infrastruktur, auch hybride Kriegsführung genannt, in Deutschland deutlich zugenommen. Allein die deutsche Wirtschaft hat durch Sabotage, Spionage und Datendiebstahl in den vergangenen 12 Monaten einen Schaden von rund 290 Milliarden Euro erlitten. Und immer öfter führe die Spur nach Russland oder China. So heißt es in der Bitkom-Studie Wirtschaftsschutz 2025. Sinan Seelen, der designierte Präsident des Verfassungsschutzes, sagte dazu:
Gegnerische Geheimdienste nehmen die deutsche Wirtschaft zunehmend ins Visier. Deutschland ist ein Angriffsziel. Wir müssen uns klar machen, wir werden aktuell und gegenwärtig angegriffen.
Schon im vergangenen Oktober warnten der Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst bei einer Anhörung im Bundestag vor einer stetig wachsenden Bedrohung durch Russland. Die Machthaber im Kreml sähen Deutschland wegen seiner Unterstützung für die Ukraine als Gegner, so BND-Präsident Bruno Kahl. Spionage im Umfeld deutscher Kasernen. Informationen von US-Geheimdiensten, der Chef von Rheinmetall stehe im Visier russischer Geheimdienste, die einen Anschlag auf ihn vorbereiteten. Hackerangriffe auf das Mailsystem in der SPD-Parteizentrale, für die eine vom russischen Geheimdienst gesteuerte Gruppe verantwortlich gemacht wird. All das hat der Kanzler mit seinem Satz »Nicht Krieg, aber auch nicht Frieden« benannt. Was bei Olaf Scholz Zeitenwende hieß, was Frank-Walter Steinmeier Epochenbruch genannt hat, bedeutet ein Zustand der Unsicherheit als neue Normalität. Das Sein schafft das Bewusstsein, so hat es Karl Marx formuliert. Und vielleicht brauchte es erst russische Mix im estnischen Luftraum und Drohnen über den Flughäfen in Dänemark und Norwegen, um ein öffentliches Bewusstsein zu schaffen, dass die Angriffe eben nicht an der ukrainischen Grenze enden. Oder wie Verteidigungsminister Boris Pistorius bei den Kollegen des Tagesspiegel formuliert hat: Die Gefechte der Zukunft werden nicht mit einem großen Knall beginnen. Sie sind digital. Angriffe erfolgen per Mausklick auf Stromnetze, Wasserwerke, Krankenhäuser und Industrie. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ralf Thiele ist Oberst AD und erklärt, ob Deutschland gewappnet ist, um im hybriden Krieg Paroli bieten zu können.
Angriff ist durchaus ein Mittel der Verteidigung, das wissen wir seit Karl von Clausewitz.
Börsenreporterin Anne Schwed an der Wall Street analysiert, warum ein Gaming-Riese von der Börse verschwindet. Eine hessische Übergangsjacke entpuppt sich als das wertvollste Kleidungsstück der Saison und ein Geniestreich amerikanischer Fernsehunterhaltung feiert Jubiläum.
In recent months, there has been much talk about peace agreements. This is something we all wish for, of course. But for now, this remains wishful thinking.
Der Verteidigungsminister glaubt nicht an eine diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg, zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Sein Besuch in Polen steht auch im Zeichen der zunehmend hybriden Bedrohung, die überall zu beobachten ist. 19 Drohnen über Polen, 3 Kampfjets im estnischen Luftraum. In Dänemark behindern seit Tagen Drohnen den Luftverkehr. Hat Europa im Allgemeinen und Deutschland im Speziellen dem etwas entgegenzusetzen? Und wo sind wir besonders angreifbar? Das bespreche ich mit Ralf Thiele. Er ist Oberst AD und heute Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente im Planungsstab des Verteidigungsministers und im Private Office des NATO-Oberbefehlshabers. Seine Einschätzung, die hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Thiele.
Guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Herr Thiele, das Thema Drohnenabwehr ist in diesem Monat in den Fokus der deutschen Öffentlichkeit gerückt, nachdem mehr als ein Dutzend russischer Drohnen in Polen eingedrungen sind und immer wieder Drohnen über dänischen Flughäfen und Militärstützpunkten gesichtet wurden. Erleben wir hier eine neue Qualität und auch Intensität solcher Attacken?
Ja, wir erleben die Bewusstseinwerdung dieser Attacken. Wir Deutschen sind ja mehrere hundert Drohnen schon gewohnt dieses Jahr, aber haben uns bislang nicht groß daran gestört. Das kommt ja sozusagen über den Umweg Ausland auch zu uns, dass wir das ernster nehmen, was da passiert. Ich glaube, die Störungen im Luftverkehr sind eins der Themen, die uns das bewusst machen. Vielleicht auch die Aufregung unserer osteuropäischen Nachbarn über das, was die Drohnen hätten anrichten können, wenn sie dann bewaffnet gewesen wären.
Das heißt, es ist nicht intensiver geworden, sondern es wird jetzt nur auch hier wahrgenommen, dass es solche Attacken gibt.
Das ist der wirkliche Punkt. Also wer sich mit Drohnen an und für sich befasst, also wir reden ja eigentlich von autonomen Systemen, der weiß, die gibt es im Weltraum, im Luftraum, am Boden, im Wasser, unterm Boden, im Cyberraum, überall gibt es die schon lange in unterschiedlichen Größenordnungen. Und wir haben sie bisher im Grunde als eine Art Naturereignis hingenommen. Da ist ja bis auf ein paar Cyberangriffe kein großer Schaden entstanden und deswegen haben wir uns nicht weiter daran gestört.
Kann man denn überhaupt mit Sicherheit sagen, dass diese Drohnen von Russland gesteuert werden?
Das kann man nicht sagen und das ist ja genau der Charakter hybrider Kriegführung. Ich sage nicht, wer ich bin. Ich nutze auch Stellvertreter. Da gibt es viele Stellvertreter, die in Frage kommen. Also dritte Parteien, die nicht russisch sind, aber für Russland arbeiten. Und ich richte Schaden an zwei Elemente im Grunde. Einmal Stress, so eine Art Dauerberieselung mit Problemen. Oder B, Schock. Das sind die beiden Kernelemente solcher hybriden Kriegführung. Und Drohnen eignen sich gut dafür, weil wir Deutschen, auch wir Europäer und auch wir NATO-Europäer uns bisher an Drohnenbekämpfung nicht groß gestört haben.
Wie gut sind wir denn gewappnet gegen solche Drohnenangriffe in Europa, aber auch speziell in Deutschland?
Theoretisch exzellent, weil das ganze Grundlagenwissen ist hier. Mit viel Aufwand, Geld, aber auch Know-how und auch Firmen befähigen wir die Ukraine, dass sie sich gegen solche Dinge verteidigen kann. Was die Ukraine beisteuert, ist die Dringlichkeit, weil sie verstehen, es geht um ihr Leben und Überleben. Deswegen haben sie eine Dringlichkeit. Was sie auch beisteuern, sind Entrepreneure, junge Akademiker, die sich mit Macht für ihr Vaterland einsetzen wollen. Und nicht zu vergessen, ein großes Experimentierfeld. Das gibt es nämlich in Deutschland nicht. Hier, wo kann man hier Drohnen steigen lassen, ausprobieren, deren Bekämpfung? Das ist eigentlich alles durch deutsche Gesetzgebung verboten. Deswegen können wir das hier nicht. Und dafür können wir die Ukraine nutzen und auch Expertise dort gewinnen. Aber die Ukraine lernt das Know-how von uns. Bedeutet, wir könnten unser Know-how nicht nur in der Ukraine zu deren Nutzen anwenden, sondern auch bei uns in Deutschland oder unseren Nachbarn zu unserem eigenen Nutzen.
Das heißt, das Know-how haben wir, aber wenn man jetzt allein auf die Zuständigkeiten schaut, wer ist eigentlich verantwortlich, wenn Drohnen im deutschen Luftraum gesehen werden, über kritischer Infrastruktur zum Beispiel, die zu bekämpfen? Wir haben ja jetzt gerade die Debatte über das Luftsicherheitsgesetz, wo der Bundesinnenminister es so verändern möchte, dass die Bundeswehr auch im Innern aktiv werden kann. Lassen sich denn Drohnen so einfach abschießen, selbst wenn die Bundeswehr die Zuständigkeit dafür bekommen würde?
Ja, er macht sich einen schlanken Fuß, der Innenminister, denn tatsächlich hat seit mehreren Jahren, eigentlich kennen wir dieses Problem der hybriden Kriegführung, einschließlich der Drohnen, seit 2019 hat das die europäische Ratspräsidentschaft aus Finnland aufgebracht. Und Deutschland, Frau Merkel, wäre sozusagen in der Verantwortung gewesen, dieses Thema aufzunehmen und auszurollen. Seitdem gibt es auch ein Referat im Innenministerium, das sich spezifisch mit diesen Problemen befassen soll. Da sind auch Beamte aus anderen Ministerien abgestellt, aber die tun nichts. Seehofer, Faeser, Dobrindt, nicht alle diese schlafen munter vor sich hin im Grunde, was diese Thematik angeht. Das Know-how ist bei uns in allererster Linie erstmal bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die können das besonders gut. Rheinmetall, weil es reich ist und aus eigenem Geld schöpfen kann, auch. Und dann eine Reihe von anderen Start-ups, die können das alle. Die können es aber schwierig, weil unser Gesetzgeber das alles nicht erkannt hat. Denn um so eine Fähigkeit, eigene Drohnen zu bauen oder auch um sie abzuwehren, müsste ich jetzt Know-how an Universitäten, das wir haben, verbinden, vielleicht mit kleinen Flugplätzen. Irgendwo müssen ja Drohnen auch mal starten. Dann brauchen die einen Flugkorridor und dann brauche ich eben verschiedene Experimente, wo ich eben gucken kann, wie ich sie elektromagnetisch abwehren kann oder abschießen kann, um dann eben auch zu sehen, was passiert. Das Problem, das wir haben, ist ganz egal, ob ich sie elektromagnetisch jetzt bekämpfe, mit einem Netz, das ist sozusagen eine der neuesten Ideen, oder Drohne an Drohne, oder aber was wirklich State of the Art wäre, per Laser, das wäre eigentlich die beste Art, auch mit Massenaufkommen von Drohnen klarzukommen, die kommen runter. Und die kommen sozusagen nicht geplant runter, die kommen in Teilen runter, zum Teil kommen auch die Wirkmittel, die auf sie wirken, runter. Und was sie machen in einem dicht besiedelten Raum, sie machen kaputt. Sie machen Menschen kaputt, sie machen Häuser kaputt, sie machen Infrastruktur kaputt. Und diese Verantwortung schiebt jetzt der Innenminister planerisch, konzeptionell weg, auch auf die Bundeswehr und im Grunde auch die Verantwortung. Denn wir können ja sicher sein, wenn was kaputt geht, werden Menschen vor Gericht gehen und versuchen, darum zu kämpfen, wieder Gutmachung zu haben. So schiebt er das jetzt erstmal aus seinem Verantwortungsbereich raus. Das wird alles verlangsamen, was wir machen müssen mit den Drohnen. Das wird es komplizieren. Und es wird uns nicht schnell fit machen. Das ist im Grunde das, was jetzt gerade passiert.
Das eine ist der Schutz, das andere ist die Gegenwehr. Und da hat jetzt der EVP-Vorsitzende und CSU-Politiker Manfred Weber sich dafür ausgesprochen, im hybriden Krieg die gleichen Methoden gegen Russland anzuwenden, die Russland gegen Europa anwendet. Weber hat wörtlich in der Sendung von Markus Lanz gesagt, wie wäre es da mal, die Moskauer U-Bahn lahmzulegen? Wir müssen in der Lage sein, uns zu wehren und Putin zu signalisieren, hör auf damit. Ist das ein Weg, den Sie befürworten würden? Gleichen Methoden anwenden?
Gleiche Methoden definitiv nicht, denn es gibt ja Dinge, in denen wir uns ja unterscheiden im Westen. Große Teile der Welt nicht. Wir legen ja Wert auf Rechtsstaat. Das sind keine rechtsstaatlichen Methoden, mit denen man angeht. Es gibt allerdings ein fundamentales Missverständnis bei uns. Cyber haben wir das schon lange gehabt. Das Missverständnis ist, dass Verteidigung bedeutet, dass man keine, wie soll ich das mal sagen, wirkenden Waffen einsetzt. Will sagen, also die Verteidigung Deutschlands im Kalten Krieg beruhte darauf, dass wir mit kleinen Panzerverbänden diese roten Horden, diese großen, riesigen Panzerarmeen, die auf uns zukamen, durch kleine Nadelstiche verzögert haben, bis uns die Amis retten können. Das heißt also, Angriff ist durchaus ein Mittel der Verteidigung. Das wissen wir seit Karl von Clausewitz. Ist also gerade im Land der Deutschen schwierig zu verstehen, dass verantwortliche Politiker nicht begreifen, dass Verteidigungs- und Angriffsmittel beides Mittel sind, die man für die Verteidigung ansetzt. Der fundamentale Unterschied ist aber, dass wir diese Mittel bei uns zur Verteidigung insgesamt einsetzen, also auf einer strategischen Ebene. Uns greift jemand an und wir hindern ihn daran, uns effektiv anzugreifen. Dafür nutzen wir eben auch offensive Mittel. Und das würde bedeuten, im Bereich eines Cyberangriffs zum Beispiel, dass wir statt jetzt 20 Jahre lang international versuchen, über Rechtsverfahren dem Hacker auf die Spur zu kommen, ihm seinen Computer kaputt machen, dass er uns nicht weiter angreifen kann. Das wäre sozusagen ein offensives Mittel, das man nutzen kann, dem ich auch zustimmen kann. Nicht zustimmen würde ich, dass wir jetzt russische Innenstädte überfallen und dort dann kritische Infrastrukturen dort kaputt machen. Das ist kein angemessenes Mittel, solange wir nicht im Krieg sind. Wenn wir dann eben erfahren, dass wir angegriffen werden, insgesamt kriegerisch angegriffen werden, auch unter Nutzung dieser hybriden Mittel, dann sind natürlich viele Mittel erlaubt, die wir brauchen, um den Gegner handlungsunfähig zu machen. Aber im Frieden oder in dieser Zwischenphase, in der wir jetzt eigentlich eher sind, da gilt für uns der Rechtsstaat. Und der Rechtsstaat verbietet uns, andere zu überfallen, auch die U-Bahnen dort. Das hindert uns aber nicht daran, russischen Cyberangreifern ihren Computer kaputt zu machen, mit dem sie uns angreifen. Das hindert es uns nicht.
Herr Thiele, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Ausführungen und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag.
Sehr gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sorgt ein 55-Milliarden-Dollar-Deal für weitreichende Konsequenzen. Die Hintergründe hat unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, Electronic Arts, also eins der weltweit größten Gaming-Unternehmen, wird für satte 55 Milliarden Dollar übernommen, und zwar vom saudischen Staatsfonds PIF, Silver Lake Partners und Affinity Partners, also der Firma von Präsident Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Woher kennt man EA? Die Firma steckt tatsächlich hinter sehr bekannten Spielen wie FIFA, Need for Speed, Battlefield, den Sims und Madden NFL. Weltweit sind diese Marken fester Bestandteil der Gaming-Kultur und prägen ganze Generationen von Spielern. Der neue Eigentümer will die Marken jetzt stärken und Innovationen vorantreiben. Für Aktionäre bedeutet die Übernahme $210 je Aktie in bar. Das ist ein Aufschlag von 25% zum letzten Kurs. Das Unternehmen wird dadurch von der Börse genommen. Es handelt sich um eine der größten Private-Equity-Übernahmen in der Geschichte, und es setzt auch ein Zeichen für die immer strategischeren Tech-Investitionen aus dem arabischen Raum. Gestern legte die EA-Aktie nochmal um 4,5% zu. Am Freitag waren es schon 15% gewesen, nachdem da erste Übernahmegerüchte schon aufgekommen waren, Dagmar.
Und Dagmar? Was hat dich heute überrascht?
Dass eine Übergangsjacke in Hessen plötzlich über 15 Millionen Euro wert war und es ein halbes Jahr lang niemand gemerkt hat. Die Übergangsjacke ist bekanntermaßen jenes Accessoire, das gleich zweimal im Jahr zum Einsatz kommt. Stets dann, wenn die Wetterlage so diffus ist wie aktuell, also von warm und sonnig zu kälter und volatiler, und im Frühjahr dann umgekehrt. Ende vergangenen März wanderte in so eine Übergangsjacke ein Lottoschein. Der Besitzer hatte 6 richtige samt Superzahl im Lotto 6 aus 49 Jackpot getippt. Unbemerkt allerdings. Die Jacke wurde nämlich an den Nagel gehängt, weil der Frühling kam, und erst jetzt, als der Mann das Stück wieder anzog, fand er den Schein in der Tasche. Er kontrollierte die Zahlen und wurde sich bewusst: Ich habe gewonnen. Über 15 Millionen Euro. Der Witz ist, dass die Lottogesellschaft sogar im Radio Aufrufe geschaltet hatte, dass der Gewinner sich doch bitte melden solle. Und der Familienvater aus Hessen hatte das auch gehört und sich gewundert, wie denn jemand so viele Millionen einfach liegen lassen könne. So berichtet er es jetzt der Bild-Zeitung. Wer genau der Mann ist, das bleibt geheim. Aber man könnte ihn daran erkennen, dass er eine Übergangsjacke trägt und dabei selig lächelt.
Und Dagmar? Was geht eigentlich gar nicht?
Sich vorzustellen, was die beiden Trickfilmer Joseph Barbera und William Hanna für Diskussionen mit den amerikanischen Filmbossen hatten, bis sie endlich ihr Werk dem Fernsehpublikum zeigen konnten. Der Widerstand war groß. Aber am 30. September 1960, vor genau 65 Jahren, war es soweit. Ihre neue Serie, die Flintstones, zu Deutsch die Feuersteins, hatte Premiere im Abendprogramm. Eine Revolution, denn normalerweise wurden Cartoons nur als Filmchen im Kino gezeigt, im Vorprogramm zum richtigen Film. Aber Barbera und Hanna wollten gegen allen Widerstand der Fernsehmacher die Trickfilme aus der Nische holen und ins Fernsehen bringen, in die amerikanischen Wohnzimmer. Der Gag war, die typische US-Durchschnittsfamilie zu zeigen mit all den Rollenklischees von Mann und Frau, aber eben in Steinzeitkulisse. Mit Fred, dem cholerischen Vater, der im Steinbruch arbeitet auf einem Dinosaurierkran und privat gerne fernsieht.
Willst du vielleicht einen Schluck von der Säbelzahntigermilch? Hm?
Oh nein, vielen lieben Dank, Fred.
Der Doktor im Fernsehen, der empfiehlt diese Milch gegen Plattfüße. Nun weiß ich nicht, ob man die Milch trinken oder die Plattfüße darin baden soll.
Und mit Wilma, der fürsorglichen Mutter, die ulkige Urzeittiere als Haushaltshelfer nutzt und die Familie managt.
Ja, einen Brief für Sie, Mrs. Feuerstein.
Danke. Wird von der Rechnung sein, nehme ich an. Was anderes kriegen wir kaum noch, nur Rechnung.
Rechnung, Magazine, Werbung, immer das Gleiche, nichts Aufregendes. Heute scheint keiner mehr einen normalen, freundlichen Brief zu schreiben.
Das ist ja nicht zu fassen, das halte ich nicht aus. Oh, na, wenn Betty das hört, wird sie staunen.
Und natürlich all die anderen Figuren. Die Nachbarn Barney und Betty, die Kinder und eine witzige Steinzeit-Idylle drumherum. Die neue Serie bekam anfangs allerdings viel Spott ab. Ein gemaltes Desaster seien die Filme, so die motzige New York Times. Disney für Arme, hieß es. Aber der Erfolg strafte die Kritiker Lügen. Die Serie wurde Kult. Freds Ausruf zu Feierabend wurde ein geflügelter Gag. Sage und schreibe, 166 Folgen liefen im US-Fernsehen. Ein Rekord. Der wurde erst eingestellt Mitte der 90er Jahre von den Simpsons, die noch länger liefen und immer noch laufen und die selbst wiederum klar inspiriert sind von den Flintstones. Auch hier ist es eine Satire auf die Durchschnittsfamilie mit einem Vater, der liebenswert, aber schlicht ist und einer adretten Mutter, die alles im Griff hat. Eben... Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.